Ja, Sakara, wie ist denn jetzt das? Siegt das Böse, das Verbrechen, der Homo Criminalis denn auf der ganzen Linie? Darf so etwas sein? Ausgerechnet im Werdenfelser Land, das doch seit jeher als Hort der weißblauen Harmlosigkeit bekannt ist? Nein, das darf nicht sein. Und drum ist es gut, dass der Stimpf Benedikt an dem Nachmittag im Garten gestanden ist und aufgepasst hat. Benedikt Stimpf übte den ehrbaren Beruf des Jägers und Wildtierpflegers aus, und nach einem ganzen Tag voller Jagen und Hegen und Pflegen suchte er den Himmel mit einem Feldstecher nach dem Bussardpärchen ab, das in der Gegend aufgetaucht war. Was ihm aber dann vor die Linse kam, gefiel ihm gar nicht. Denn dort droben fuchtelte ein narrisch gewordener Gleitschirmflieger mit einem gefährlich aussehenden Etwas herum. Ein Windstoß hatte ihm die Jacke weggerissen, die er um das Gewehr gewickelt hatte. Jetzt zielte er damit nach allen Richtungen. Der Mann dort oben hatte offensichtlich den Verstand verloren. Benedikt Stimpf hielt es für seine Pflicht, ihn ruhig zu stellen. Er holte sein Betäubungsgewehr aus dem Schrank und legte eine Patrone ein, die eigentlich für Hirsche, Bären und Wölfe gedacht war. Der ökologisch denkende Benedikt verwendete keinen chemischen Industriepfusch. Er stellte seine Betäubungsmittel selbst und umweltverträglich her. Er verwendete dazu eine aus Fliegenpilzhaut gewonnene Essenz. Und die schoss er jetzt hinauf in die Lüfte. Der Effekt des Wirkstoffs Muskimol, der in der Pilzhaut des Fliegenpilzes vorkommt, setzte augenblicklich ein. Dann rief er die Polizei. Der Flieger landete benommen, aber unverletzt auf einer saftigen Wiese. Einige Schafe beschnupperten ihn neugierig. Er richtete sich auf und versuchte, sie mit dem Handrücken zu verscheuchen. Dann sank er wieder entkräftet auf den Boden zurück. Wo waren seine Tasche und sein Parakleider? Wo war sein teures Präzisionsgewehr? Er musste eine Weile geschlafen haben. Stimmengewirr weckte ihn, man hatte ihn auf einen Stuhl gesetzt. Ein großes, zottiges Wildschwein mit zwei furchterregenden Hauern kam langsam auf ihn zu und sprach ihn an. »Wie heißen Sie?« Flavio konnte vor Schreck nicht antworten. Das Wildschwein reckte seine feuchte Schnauze in die Luft und wiederholte die Frage. »Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name?« Jetzt tauchte ein Fuchs in flammend rotem Fell auf und strich um ihn herum. »Wo war bloß sein Präzisionsgewehr? Nennen Sie uns Ihren Namen«, sagte der Fuchs. Es hatte keinen Sinn mehr. Er nannte seinen Namen, wie man einem Hustenreiz nachgibt, und hustet. Jetzt hörte Flavio, der Neffe des großen Padrone Spallanzani, ein helles, dünnes Stimmchen. Er blickte dorthin, wo das Stimmchen hergekommen war, und da war ein Baseballschläger großes, in der Luft stehendes Wesen mit vibrierenden Flügeln zu sehen. Die Königslibelle flog vor sein Gesicht und blickte ihn fragend an. »Wohnsitz? Auftraggeber?« Die Libelle hatte grüne, große Augen, die so eng aneinander lagen, dass sie fast miteinander verbunden waren. Flavio versuchte, nach der Libelle zu schlagen. Die wich aus und rief nach hinten, »Versuch's du mal!« Ein stolzer Löwe, dessen Fell einige Schrammen und Blessuren aufwies, trabte heran und baute sich vor ihm auf. »Was hatten Sie mit dem Gewehr vor?« brüllte ihn der Löwe an. Flavios Widerstand schwand. Er antwortete. Eine riesige Kröte hüpfte neben den Löwen und notierte alles in ein winziges Notizbüchlein. Flavio redete. Flavio wollte diese Tiere wegreden und weiterschlafen. »Was tun Sie hier, Herr Flavio Spallanzani?« »Ich hatte hier einen Auftrag zu erledigen, und ich will wieder weg«, hechelte er. »Einen Auftrag, wie?« hörte man es von allen Seiten. Jetzt sah er Schafe und Ziegen, Hasen und Füchse, und ein mannshohes Eichkätzchen sagte, »Was für einen Auftrag? Was wollt ihr von mir? Verschwindet!« Flavio sprang auf und versuchte, durch die Gruppe hindurchzurennen. Zwei Wesen in laubgrünen Uniformen, aus denen blöde, dreinglotzende Kalbsköpfe hervorlugten, packten ihn und drückten ihn zu Boden. »Sie haben das Recht zu«, sagte das eine Kalb. »Und jetzt Klartext«, brüllte der Löwe abermals. Das wurde nun zu viel für Flavio. Er spuckte alles aus. Er nannte Orte und Zusammenhänge, verriet Namen und Hintermänner. Er hatte keine Kraft mehr, irgendetwas zu verschweigen. Jännerwein nickte befriedigt. Sein Instinkt hatte ihm Recht gegeben, während die Kollegen der Soko Edelweiß aus dem Staunen gar nicht mehr herauskamen. Auf dem Friedhof am Fuße des Kramergebirges herrschte der blanke Föhn. Die Sonne stach, die Kramerspitze wuchtete sich auf ihre knapp 2000 Meter hoch und das Gipfelkreuz dort droben zwinkerte und blitzte unverschämt, wie man meinen konnte. Doch diesmal war es keine Trauergemeinde, die sich da unten versammelt hatte. Heute wurde ein Sarg heraufgeholt aus der Unterwelt ans Tageslicht, und man hoffte, dass dieser Corbinian Neuner, der erste auf der Liste, nach der Enterdigung einiges zu erzählen hatte. Ein paar kopfschmerzgeplagte Staatsanwälte standen ums Grab, viele Kriminaltechniker von der Spurensicherung, liebevoll Maden genannt, und schließlich das gesamte Team der Mordkommission 4. So ein schweres Drum, sagte einer der vier Friedhofsangestellten, die den Sarg per Hand langsam hochwuchteten. Diese Exhumierung noch, dann den Papierkram, dann sag ich es ihr, dachte Jännerwein. Ich werde mich Maria anvertrauen. Sie wird Verständnis dafür haben. Hauptkommissar Jännerwein hatte schon einen Tisch für zwei Personen bestellt. Im Pinocchio. Sie hörten Föhnlage. Ein Alpenkrimi von Jörg Maurer. Gelesen vom Autor. Technik Holger Heldmann, Regie Hans Klaffel.